Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Vor zwei Wochen hat auf dieser Schiene David Wagner eine Sendung gestaltet zu einem Roman von Nina Jeckle, Der lange Atem. Dieser Roman handelt von Fukushima und seinen Folgen und hat mich auf die Idee gebracht, eine Art von Anschluss und Kommentar und Weiterführung für diese Sendung zu gestalten. Dieser Kommentar bezieht sich auf eine Reihe von philosophischen Pointen, die David Wagner mit dem Roman in Verbindung gebracht hat. Stichwort war in diesem Zusammenhang Henri Bergson, ein französischer Philosoph des 19. und 20. Jahrhunderts, der eine ganz spezifische Auffassung des Verhältnisses von Leben, Bewegung, Entwicklung und analytischer Begriffsarbeit im Rahmen neuzeitlicher Wissenschaft vorgelegt hat, mit dem Fokus auf Zeit, auf eine bestimmte Form von Zeit, nämlich die Dauer der erlebten Zeit gegenüber einer wissenschaftlich segmentierten und seriell auszunützenden Zeit. Diese Auffassung hat er exemplifiziert an einer Diskussion des Romans. Diese Gestaltung kann man nachhören, mitvollziehen. Im Audiotheksbereich finden Sie diese Sendung. Sie hat mich aber darauf wieder zurückgeführt und denken lassen daran, dass zur Zeit von Fukushima in einem Seminarprojekt eine Gruppe von Philosophinnen und Philosophen am Institut für Philosophie einen Film gedreht haben zur Reaktion philosophischer Stimmen zu dieser Katastrophe am Institut für Philosophie. In diesem Rahmen war auch geplant und ist auch realisiert worden eine Stellungnahme von mir selbst mit einem besonderen Twist. Dieser Twist war, dass wir gefilmt haben vor dem Hintergrund des Atomkraftwerks in Dukovany. Ich habe dort gesprochen über Medien und Fukushima. Das konnte aber dann nicht in diesen Film aufgenommen werden, aus einem sehr anfängerhaften Grund. Wir hatten nämlich nicht beachtet, dass die Windgeräusche, die sich ergeben, wenn man im Freien aufnimmt und es einigermaßen stürmisch ist, die Aufnahme zu einem großen Teil schwer nachvollziehbar machen und stören. Darum ist das Band mit dieser Aufnahme jetzt längere Zeit gelegen. Ich habe mir aber gedacht, wir könnten es wiederbeleben, audiotechnisch ein wenig verbessern und verwenden zu einer Sendung, die im Zusammenhang mit Zeit und Medien ein gewisses Echo, eine Nachbetrachtung des Zeitproblems enthält. Aus dieser Geschichte erklärt sich auch, und dafür entschuldige ich mich von vornherein, dass es uns nicht ganz gelungen ist, die Windstörgeräusche zu entfernen, wenn Sie also knistern und knarren hören in dem, was jetzt kommt, dann bitte ich um Nachsicht. Es handelt sich um den Wind vor dem AKW Dukovany. Ich sollte jetzt kurz skizzieren, warum es zu dieser Anknüpfung gekommen ist. Hier eignen sich einige Worte, die ich aus der Sendung von David Wagner übernehme und die skizzieren, inwiefern die Zeit, von der Henri Bergson spricht, die eine virtuelle Gegenwart von Vergangenheiten darstellt, die in dieser Gegenwart, im Erlebnis dieser Gegenwart immer mit dabei sind, sofern es eine lebendige Zeit des menschlichen Lebens ist, zum Unterschied von einer technischen, urmäßig erfassbaren Zeit.
Sie haben gerade zu Beginn der Sendung den Beginn von Nina Jeckles Roman Der lange Atem gehört. Es geht in diesem Roman unter anderem, und ich möchte sagen unter anderem, denn ich glaube, das ist nicht unbedingt das Wichtigste an diesem Buch. Es geht um Fukushima, um die Folgen des Tsunamis, um die Art und Weise, wie Vergangenheit immer schon die Gegenwart mitbestimmt oder unsere Gegenwart eigentlich nicht ohne der Vergangenheit auskommt. Und dem Leser geht es tatsächlich so, dass er jedes Kapitel, das sind ziemliche Ähnlichkeiten, die sich immer wiederholen, wiederholende Phrasen, die da immer wieder kommen, dass im Laufe des Lesens sich nicht nur mehr und mehr herauskristallisiert, wie diese Figuren, die da in diesem Buch vorkommen, ihr Leben wahrnehmen, sondern dass diese Wellenbewegung, um die es im ganzen Buch vielleicht auch geht, nämlich die Bewegung der großen Welle, die einerseits viel Materielles mit sich gerafft hat, aber auch die Wellenbewegung, die weiterhin im Gedächtnis der Protagonisten vorhanden ist, die nicht wirklich weggeht, weil sie sich ununterbrochen daran erinnern, wie das war, dass also die Vergangenheit und die Gegenwart immer vermischt sind und die Vergangenheit die Gegenwart formiert bis zu einem gewissen Grad.
Die Impulse, die David Wagner aus Bergson bezieht, um sie an den Roman von Frau Jeckle anzuschließen, haben auf der anderen Seite auch bei mir Impulse ausgelöst. Und zwar insbesondere handelt es sich um zwei philosophische Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist die, dass er ausführt, wie ein philosophisches Problem darin besteht, dass Philosophinnen immer tendenziell aus sind auf Begriffsanalyse und Begriffsanalyse etwas zu tun hat mit einem Durchschneiden der lebendigen Dauer des Gesamtverständnisses einer gelebten Zeit.
Und das Spannende für mich persönlich als Philosoph ist jetzt, dass Bergson gemeint hat, dass die Sprache in der Philosophie zum Beispiel gerade das Problem ist, also das Problem darstellt, dass wir in der Sprache nämlich die Dauer und die Entwicklung nicht darstellen können. Philosophen haben das Problem, dass sie gerne Begriffe schaffen, die bestimmte Aspekte der Welt in Schubladen packen, die also Dinge fixieren. Und einer der Gründe, weshalb dieser Begriff Durebe bei Bergson sich von jedem Buch, das er geschrieben hat, also solange er als Philosoph tätig war, immer wieder verändert hat und erweitert hat, ist der, dass Bergson selber eine andere Vorstellung davon hat, was philosophische Begriffe tun sollten. Die sollten nämlich nicht schön schließbare Schubladen erzeugen, sondern sollten so weit offen sein, so weit flexibel bleiben, dass die Prozesshaftigkeit des Lebens sich auch in den Begriffen ausdrückt.
Die zweite Pointe, die David Wagner anbringt, ist, dass Philosophen und Philosophinnen gerade aufgrund ihrer analytischen Tätigkeit große Schwierigkeiten haben, die Bewegung des Lebens, die sich immer neu in jedem Augenblick verändernd unter dem Einfluss der Vergangenheit in die Zukunft hin bewegt, wie philosophische Sprache damit umgehen sollte, ist eine offene Frage. Und was ich in Dukovany versucht habe zu exemplifizieren und zu experimentieren, ist ein in diese Zukunft hineintastendes Nachdenken mit einem ständigen Bezug auf das, was Medien in diesem Zusammenhang für uns heute möglich machen.
Ich möchte etwas sagen zu Fukushima, zu den Ereignissen dort, und zwar nicht als Physiker, nicht als Metaphysiker, sondern als jemand, der sich mit Medientheorie beschäftigt. Und dazu fange ich mal ein bisschen woanders an. Nicht in Japan, sondern in einem vielleicht näheren Reiseland, sagen wir mal Usbekistan. Und möchte damit beginnen, dass man sich vorstellt, was sind Nachrichten, die aus Usbekistan kommen, und wie reden wir darüber, wenn wir in Usbekistan waren. Es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, Bücher zu lesen oder aber mit einer Reisegruppe dorthin zu fahren. Und dann kann man sich aus eigener Erfahrung überzeugen, wie es in Usbekistan ist, macht man Fotos, erzählt davon, nimmt das Ganze quasi straight. Und das, was diese Mitglieder der Reisegruppe erzählen aus Usbekistan, ist geformt vom Reisebüro, ist geformt von der Vermittlungsinstanz, die die Leute dorthin gebracht hat. Und wenn man in Samarkand war, war man nicht einfach in Samarkand, sondern man hat in Samarkand das gesehen, was jemand anderer gewollt hat, dass man sieht. Nutzanwendung an die Medientheorie im Zusammenhang mit großen, schockierenden, global wichtigen Ereignissen ist, wir sehen es im Ersten ein bisschen so, wie da ist plötzlich eine Meldung über den Fernschreiber gekommen. Das ist ja auch noch eine bisschen alte Ausdrucksweise. Über das Internet, über das Satellitentelefon kommt eine Meldung, dort ist etwas passiert, und wir nehmen das auf, was dort passiert ist, und sprechen darüber, nehmen es als das, was stattgefunden hat, und reagieren darauf. Was wir, genauso wie bei der Reisegruppe, in dem Fall nicht im ersten Durchgang beachten, ist, dass da ebenfalls ein Reisebüro unter Anführungszeichen dabei und dahinter ist, welches uns die Dinge überhaupt erst wahrnehmen lässt und gewichten lässt, die dann als Nachrichten bei uns auftreten. Also die Tatsache, dass zum Beispiel niemand in dem bestimmten Zeitpunkt zu den bestimmten Situationen dort gewesen ist, sondern dass das Ereignis Wellen geschlagen hat. Diese Instanzen vermitteln dann ein Bild, und zwar im Ganzen quasi eine Package-Tour durch das katastrophale Event, das bei uns an der Stelle wirkt. Das ist zunächst mal eher neutral und beschreibend gesagt. Man muss aber einen weiteren Schritt gehen. Und der weitere Schritt ist der, dass man sich fragt, was sind denn jetzt die Bedingungen, die dafür gelten, dass eine solche Package-Tour zusammengestellt wird. Da gibt es Interessen, da gibt es Leute, die haben sich gedacht, wir wollen uns so darstellen, wir wollen etwas haben, was diese und diese Effekte hat. Und da gibt es interne Gesetzlichkeiten der Übermittlung des Mediums, kurz gesagt, die in Aktion treten. Ich sag mal, eine ganz simple Beobachtung darüber, welche Gesetzlichkeiten da in Aktion treten. Es sind bei dem Tsunami, bei dem Erdbeben, nach den Meldungen, die man zur Verfügung hat, 20.000 bis 25.000 Japaner, Japanerinnen ums Leben gekommen. Und es sind, wenn man verfolgt, was gemeldet worden ist, in Fukushima selber als direkte Auswirkung der Kernkatastrophe zwei Menschen ums Leben gekommen. Das heißt, man hat ein Verhältnis von 2 zu 20.000 oder mehr als 20.000 und man sollte einfach durch die Mathematik organisiert, sollte man meinen, dass die Wichtigkeit bei den 25.000 liegt und nicht bei den 2.000. Ich glaube nicht, dass wenn ich frage in der Allgemeinheit, wie viele Leute sind im Tsunami ums Leben gekommen, viele Leute wissen, dass das über 20.000 Leute gewesen sind. Und das ist bereits ein Signal, ein Anzeichen dafür, dass hier Gesetzlichkeiten am Werk sind, die es genauer zu untersuchen gibt.
Man kann, wenn man Bergson nimmt mit seinem Hinweis, dass Vergangenheit immer präsent ist in der Gegenwart, dass es niemals nur einen bloßen Augenblick ergibt, sondern dieser Augenblick immer geformt ist von der Geschichte, in der der jeweilige Lebenszusammenhang zu sehen ist, kann man heute zusätzlich eine Pointe anbringen. Und diese Pointe ist, dass durch globale Massenmedien eine Gleichzeitigkeit hergestellt ist, der Medienzeit, in der an jeder Stelle des Globus gleichzeitig Kenntnis genommen wird, genommen werden kann von bestimmten besonderen Ereignissen, so dass wir eine Durée, wenn man so will, im Medienbereich haben, die sich quasi verschmelzend auswirkt auf die räumliche Distinktheit und die Kilometer und Kilometer, tausende Kilometer betragenden Distanzen, um die es hier geht. Das heißt aber nicht, dass der Punkt von Bergson, nämlich dass es dazu auch notwendig ist, Vergangenheit mit zu berücksichtigen, an dieser Stelle unwichtig wird. Es ergibt sich ganz im Gegenteil die Frage, wie sich Medien denn über die räumliche Distanz hinweg und unter der Vorgabe der Vergangenheit mit einem solchen Augenblicksereignis beschäftigen. Die unvergleichbare Gegenwart, die wir heute mit atomarer Technik und der damit verbundenen Bedrohung anerkennen müssen, ist ein weltgeschichtlich erstmaliger und einmaliger Zeitfaktor, der darauf hinweist, dass Vergangenheit nun eben nicht immer die Vorgabe leistet, an die wir bruchlos anknüpfend uns halten könnten, um uns zu orientieren und um die Pointen zu finden, die wir für die verständnisvolle Rezeption und Weiterentwicklung der Gegenwart brauchen würden.
Eine der Gesetzlichkeiten, die ich glaube, an der Stelle zu bemerken und analysieren zu können, ist das, dass Menschen, die einfach durch eine Überschwemmung, durch einstürzende Häuser, sogar durch einen Damm, der bricht, ums Leben kommen, sind nicht, ich entschuldige mich gleich von vornherein darüber, aber die sind nicht so medienwirksam, die sind nicht so interessant. Das hat man in breiterer Auswirkung immer wieder einmal, und diese Zahlen vergisst man sehr leicht. Es hat im Gegensatz dazu die Atomenergie einige Beschaffenheiten, die in eine andere Richtung weisen. Zum Beispiel die Beschaffenheit, dass man nicht wirklich weiß, und zwar über Jahre, Jahrzehnte, auch Jahrhunderte vielleicht, nicht wirklich weiß, wie viele Leute wirklich Opfer der verschiedenen Atomkatastrophen waren. Es ist zum Beispiel offensichtlich, jeden, der sich mit den entsprechenden Diskussionen im Netz beschäftigt, dass die Schätzungen darüber, wie viele Menschen durch Tschernobyl ums Leben gekommen sind, von 5.000 bis über 200.000 gehen. Das kann man nicht mehr erklären durch eine Sachgesetzlichkeit, sondern was dann der Stelle ganz deutlich wird, ist, dass ein Geheimnisfaktor, eine Art von Rätselhaftigkeit in dieser Energie drinnen steckt, jetzt von der Seite der Medien, und dass diese Rätselhaftigkeit sich um vieles besser eignet, um eine Suggestivberichterstattung zu produzieren, als eine Berichterstattung, die ganz einfach sagt, es hat diese Flutwelle gegeben, die Schätzungen sind so und so viel und damit ist es zu Ende. Hier ist ein Faktor dazu zu sagen, der in diesem Sinn weltgeschichtlich einmalig ist und der durch die Atomenergie in die Diskussion und in das Kalkül hineingebracht worden ist, dass nämlich der Zeitfaktor in eine Dimension geht, die es bisher nicht gegeben hat. Seuchen, sogar Seuchen, die ja nicht einfach Events und Einmal-Events waren, sondern die wie eine Welle über den Kontinent gegangen sind und die schwierig statistisch einzuschätzen sind. Aber sogar solche Seuchen sind irgendwann einmal in absehbarer Zeit zu Ende. Für die Atomenergie gilt, dass die Jahrzehnte und bis in den Bereich der Zehntausenden Jahre, von denen wir hier reden, eine Form von Ratlosigkeit erzeugen, auf die die Rezeption, auf die die Bevölkerung auf eine andere Art und Weise reagiert, wie über konventionelle Katastrophen. Ich ziele mit diesen Überlegungen darauf hin, dass in meinen Gesprächen über die Auswirkung von Fukushima sich eine sehr deutliche Zweiteilung ergeben hat. Es gibt die Menschen in meiner Umgebung, die über diese Rätselhaftigkeit, über diese Bedrohlichkeit, über diese Unabschätzbarkeit, über diese Zeitdimension verunsichert, bestürzt, empört sind. Und wie man es in Deutschland zum Beispiel sieht, haben diese bestürzten Reaktionen auch handfeste politische Einschätzungen und Auswirkungen. Und auf der anderen Seite Atomwissenschaftler und Atomwissenschaftlerinnen. Und diese Atomwissenschaftlerinnen sagen, also wenn ich mich nach den Fakten orientiere, nach den Zahlen orientiere, nach dem, was ich weiß, welche Gefahrenpotenziale meinetwegen der Autoverkehr und welche Gefahrenpotenziale das Rauchen und welche Gefahrenpotenziale die Atomenergie hat, dann muss ich sehr nüchtern und kurz sagen, die Atomenergie ist nicht so aufregend. Nun ist für meine Betrachtungsweise von Seiten der Medien der Aspekt der, dass ich sagen würde, diese Art von Aufregung, die ich gerade ein bisschen skizziert habe, wo die herkommt, die hat etwas auch damit zu tun, wie die Ereignisse, die katastrophalen Ereignisse in Japan, in Europa verarbeitet werden.
Es kommt ein zweiter Punkt der Einmaligkeit hinzu. Dieser Punkt ist, dass Wissenschaft, wie sie für uns vertraut ist, im Rahmen der Entwicklung der neuzeitlichen Wissenschaft, Physik, Chemie und den anderen Hilfsvorrichtungen, die wir haben, um unser Leben angenehmer und zielgerichteter zu gestalten, dass diese Wissenschaft, die in dieser Entwicklungsgeschichte immer eine produktive Hilfsfunktion übernommen hat, durch eine Katastrophe wie Fukushima die Rollen gewechselt hat, nämlich jetzt in einer Weise selber das Problem geworden ist und wir nicht wirklich vorbereitet sind darauf, dass wir als Wissenschaftlerinnen einen Zugang brauchen, der mit einer Mitschuld der Wissenschaft an höchst bedrohlichen Situationen zu tun hat, so dass wir eine Aufgabe vor uns haben, nicht nur die neue Position der Medien, sondern auch die in den Medien vermittelte und verfestigte Rolle der Wissenschaft in der Philosophie in Frage zu stellen und damit eine Aussicht zu gewinnen versuchen, die im Sinne einer Philosophie in Bewegung, einer Philosophie, die die Vergangenheit in ihrer Vorgeformtheit auch zu verarbeiten und neu zu gestalten versucht, zu entwickeln.
Ich habe mir diesen Vergleich Pest des Mittelalters und Atomenergie eigentlich auch vorgelegt und ich glaube, da gibt es ein sehr interessantes Gedankenexperiment, das man machen könnte, auch um sich klar zu werden, in welcher Situation wir heutzutage stehen. Im Mittelalter trifft die Seuche auf eine wissenschaftlich nicht vorbereitete Bevölkerung. Ein hoher Anteil von elendiglich sterbenden Menschen und die damaligen Medien müssen etwas beitragen dazu, das zu verbreiten und das zu halten. Was ist ein damaliges Medium? Ein damaliges Medium ist zum Beispiel die Kanzel. Ist das, was die Bevölkerung als christliches Muster sieht. Und da gibt es dann so Dinge wie, es ist eine Strafe Gottes. Es ist etwas, was über uns kommt. Das wird sozusagen gedeutet, weil man muss Ereignisse von dieser Unverständlichkeit und Weitreichendheit muss man in sehr breit gelagerte Sinnhorizonte einpassen und man sagt dann eben, es ist ein Unglück, es ist das Ende der Welt, es ist die Strafe Gottes. Noch bei Katrina in New Orleans hat es Leute gegeben, die gesagt haben, das ist die Strafe Gottes für das liederliche Leben, das die Menschen in New Orleans geführt haben. Nun ist unsere Situation nach dem Mittelalter dadurch gekennzeichnet, und das ist der Triumph der Wissenschaft, dass wir uns nicht auf Strafe Gottes mehr beziehen müssen, sondern dass wir sagen können, von der Wissenschaft her, naja, das sind wohl weniger die Zornfalten im Gesicht Gottes, sondern das sind mehr Mikroben. Wir erkennen das als Wissenschaftler. Wir können das entmythologisieren und als Wissenschaftler können wir auch noch etwas dazu beitragen, dass das eingedämmt wird, möglicherweise nicht wieder ausbricht. Das heißt, der Stolz und die Glorie der Neuzeit besteht darin, dass dieser Pest, dass dieser Geheimnisfaktor der Pest durch die Wissenschaft überwunden wird. Und im Vergleich jetzt damit hat die Atomkraft etwas ein bisschen Gruseliges, würde ich sagen, weil in dem Fall die Wissenschaft nicht die Instanz ist, die uns aus Distanz eine Analyse gibt, aber, und das ist das erste Wichtige, die Wissenschaft ist dafür verantwortlich. Das heißt, dass die Wissenschaftler an dieser Stelle plötzlich in einer eigentümlichen Doppelposition sind, was eine Doppelposition ist, die in der in der Popkultur, muss man sagen, ab dem Zeitpunkt, ab dem es Atomkraft gibt, da zunächst einmal noch als Atomwaffen, sehr klar gesehen worden ist, als der Mad Scientist, als der Wissenschaftler, der Dr. Strangelove, der Wissenschaftler, die die Atombombe baut, um die Welt zu vernichten möglicherweise, also der böse Wissenschaftler und der gute Wissenschaftler. Das hat sich die Wissenschaft selber im Film, im Comics, in der Wahrnehmung selber an der Stelle gespalten. Und das ist ein erster Punkt, wo ich jetzt sagen würde, die Medien sind in einer neuen Schwierigkeit. Sie können an der Stelle nicht auf eine Autorität verweisen, eine unabhängige Instanz. Man kann allerdings nach 10 Jahren oder 15 Jahren von der Atomenergiekommission einen Konsensbericht erstellen, wo sich die Wissenschaftler plus minus auf bestimmte Basics einstellen. Aber dafür braucht man 5 Jahre Zeit zur Untersuchung. Und die Situation der Medien muss man sich ja vorstellen. Die wollen jetzt was berichten. Die wollen etwas berichten aus einem Ort, den sie nicht betreten können, aufbauend auf Informationen, die sie nicht kontrollieren können, und adressiert an eine Bevölkerung, die sozusagen leicht verunsichert und beängstigt ist, aus Erfahrungen, die man mittlerweile hat. Man weiß ja auch, das ist die Geschichte der Nachrichten über die Atomunfälle, die uns im Gedächtnis sind. Man weiß ja, dass in Tschernobyl, ich glaube, der Unfall war am 26. April, und am 1. Mai in der Parade in Kiew ist die gesamte Parteiführung mit dem Parteichef, mit der gesamten Nomenklatura, mit Zehntausenden feiernden Leuten in Kiew, haben sie strahlende Sonne 1. Mai gefeiert. Das war die Zeit, wo das noch kein Geheimnis war. Mittlerweile wird das wahrgenommen als die Katastrophe und als das Geheimnis. Und mittlerweile arbeiten die Medien natürlich auch daran, mit diesem undurchdringlichen, unergründlichen Faktor umzugehen. Dieses Stichwort Natur finde ich sehr erhellend in dem Zusammenhang. Wenn ich es noch einmal zurückbeziehe auf die inneren Gesetzlichkeiten, nach denen Medien funktionieren. Es gibt ein paar Kategorien, Schlagworte, mit denen Medien auf gewohnte und ein bisschen standardisierte Art und Weise umgehen. Da würde ich sagen, Politik, Person, Natur sind mal 3 Sachen. Also wenn ein Krieg ausbricht, wenn eine Regierung zurücktritt, wenn ein Abkommen geschlossen wird oder sowas ähnliches, das sind Neuigkeiten, die sich aus dem Bereich des Gemeinschafts- und Gesellschaftswesens aufbauen lassen und wo es entsprechende nationale und internationale Interessen gibt. Das Zweite, was ein großes Interesse hat, sind Stories wie The Royal Wedding oder der Tod von Michael Jackson, ausgeprägte Personen, mit denen sich riesige Mythologien und große Erzählungen verbinden und wo man mitlebt und mitempfindet mit dieser repräsentativen Figur. Und dann gibt es Unglück, und in diesen Unglücksfällen gibt es menschenverursachtes Unglück und Naturunglück. Das menschenverursachte Unglück, also ein Zugsunglück oder der Absturz eines Flugzeugs oder sowas ähnliches, verbindet die Momente von, was die Menschen für Verantwortung haben und was die Menschen mit der Technik der Natur gegenüber durchsetzen. Und nun hat die Atomkraft diese Besonderheit, dass sie zwar einerseits scheinbar in all diesen Bereichen mit eingreift und etwas zu berichten hat. Also es gibt Leute, die verantwortlich sind dafür, dass der Schalter gedreht worden ist oder nicht gedreht worden ist. Es gibt Politiker, die verantwortlich dafür sind, dass das Ding gebaut worden ist oder nicht gebaut worden ist. Es gibt chemische Prozesse, subatomare Prozesse, die man an der Stelle sozusagen nennen und diskutieren kann. Aber, und da komme ich jetzt zu dem besonderen Charakter der atomaren Gefahr, fast so wie eine Kernschmelze, die Materie auf eine hochgefährliche Art und Weise freisetzt und fusioniert, gibt es im atomaren Berichterstattungsbereich, gibt es eine solche Art von Kategorienschmelze. Es sind zwar Personen verantwortlich, aber das Verhältnis zwischen dem, was der eine Schalter, den eine Person macht oder nicht macht, tun kann und dem, dass 10.000 Jahre etwas gefährlich ist, was wir überhaupt nicht einschätzen können, das ist kein realistisches Verhältnis mehr. Es ist kein Verhältnis, in dem wir persönliche Verantwortung denken können. Also das geht kaputt. Die Sache mit der Technik ist ebenso ein Havariefall, würde ich da sagen, weil Technik zahlt sich nur aus und wird nur akzeptiert von der Bevölkerung, wenn es ein vernünftiges Erfolgsrezept gibt, wenn man sagt, okay, Züge können entgleisen, aber das ist unter Kontrolle und wir wissen im Prinzip, wie wir damit umgehen. Darüber hinaus ist Verantwortungslosigkeit. Also wir würden ja nicht sagen, ein Zug, der keine Bremsen hat und der darauf sich verlässt, dass die Neigung sowieso so flach ist, dass da nie etwas passieren kann, dass nie eine Notbremsung stattfinden kann. Das würden wir nicht Technik nennen, sondern es würden den hellen Wahnsinn nennen. Nun ist natürlich die Atomenergie abgesichert, mehrfach abgesichert, aber wie man sieht, wirft sie auch Fragen auf, die in den Bereich der Verantwortungslosigkeit hineingehen und die darum auch, und das zur Natur jetzt, die natürlich auch die Frage aufwerfen, wie weit hier von Natur die Rede ist und inwiefern von einer Revanche der Natur gesprochen werden kann. Denn es ist zwar richtig, dass es radioaktive Zerfallsprozesse in der Natur gibt. Das heißt, die Leute können sich darauf berufen, dass, oder man kann sich darauf berufen, dass in, zum Beispiel im Waldviertel, habe ich gehört, die Radioaktivität, die natürliche Radioaktivität deutlich höher ist als im Grazer Becken, weil das Gestein dort auf eine andere Art und Weise verwittert. Das heißt, Radioaktivität ist Teil der Natur. Und man muss auch sagen, die Menschen sind natürlich Teil der Natur, aber dass man so mit der Natur umgeht, dass Produkte entstehen, die eine Eskalationswirkung der Zerstörung haben, die im Prinzip die ganze Natur zerstören könnten, die es je gegeben hat auf dieser Erde, das ist also zumindest einmal ein Grenzfall der Natur. Und da würde ich nicht so sehr sagen, dass das eine Revanche der Natur ist, sondern es ist ein Punkt, an dem sich zeigt, dass man hier einen Schritt gegangen ist, den wir wissenschaftlich, technisch zwar gehen können, den wir aber mit unserem Erfassungsvermögen, mit unseren ethischen, historischen und gesellschaftlichen Kategorien kaum einholen können. Wobei ich dazu sagen möchte, ich sehe die Schwierigkeit, dass man dagegen antworten kann, dass 6 Millionen Menschen quasi mechanisch umgebracht worden sind, im 20. Jahrhundert in Deutschland übersteigt das Fassungsvermögen ebenso. Und es ist ziemlich nutzlos, hier Qualitätsvergleiche durchzuführen. Darum ziehe ich mich eher darauf zurück, das zu analysieren in dem Bereich, wie Medien damit umgehen können und wie dieses Umgehen der Medien unsere Verarbeitung mitprägt.
We'll be right back.
Wir wollen eine Berichterstattung, die mehr oder weniger vorsichtig, kritisch, ausgeglichen, keine Panik erzeugt. Und das kriegen wir auch. Und an der Stelle muss man sich nicht wundern und muss man sich auch nicht beschweren, dass das das ist. Die Verantwortungslosigkeit kommt an der Stelle mit herein, wenn man eine zusätzliche Frage stellt, nämlich die Frage stellt, was ist denn da eigentlich passiert, ganz abgesehen davon. Also ich lass mich nicht einfach mit dem Luxusbus nach Samarkand führen, sondern ich schwenke aus und ich gehe mal dort rechts auf die Seite und schaue mir, was dort aussieht. Und da kommt plötzlich das Problem der Verantwortungslosigkeit, nämlich des Verhältnisses zwischen dem, was gut passt zum allgemeinen Bild, auch bearbeitbar ist, und dem, was eigentlich nicht mehr bearbeitbar ist. Das sind ja übrigens Phänomene, da muss man nicht nach Samarkand, wenn man in die Slowakei fährt und an einer Roma-Siedlung vorbeikommt, dann hat man schon genau dasselbe Problem. Und ein Punkt, den ich hier im Zusammenhang mit Fukushima nennen kann, der da vielleicht ein kleines Signal ist: am Freitag, 13. Mai, lese ich in der Zeitung, dass die Betreibergesellschaft mitgeteilt hat, dass dort, wo das Wasser von Fukushima ins Meer kommt, zulässige Gesamtbelastung mit Cesium-134 32.000 Mal höher ist als der Standard, der erlaubt ist. Was mache ich mit einem solchen kleinen Informationsbit? Das ist ein direkter Stich, möchte ich sagen, hinein in die Richtung dieser Frage, was ist da verantwortbar und was ist nicht verantwortbar. Ich habe keine Einschätzung darüber, was diese 32.000 Mal heißen, wie sich das auswirkt, wer davon geschützt ist, was ich alles nicht weiß, was sich damit in Wirklichkeit verbindet. Das eine, was ich aber sagen kann, ist, das ist so ein kleiner Blitz, ein kleines Donnern in die Abgerundetheit der Berichterstattung. Und meine Reaktion wäre an der Stelle, statt den Medien allgemein vorzuwerfen, dass sie das tun, was sie tun und wofür sie eingerichtet sind, sich auf die Suche zu begeben nach Spuren, also auf eine Spurensuche, die es einem möglich macht, sich ein Bild von dem zu machen, was an der Stelle geschehen ist, wobei die Rede davon, was dabei geschehen ist, schon ein bisschen übertrieben und überzeichnet ist, weil es davon ausgeht, dass etwas geschehen ist, dass eine Sache dort geschehen ist und dass alle Leute wissen könnten, was diese eine Sache ist, wenn man es ihnen nicht verschweigen würde. Das ist natürlich nicht das Richtige. Das ist ein Prozess. Die Leute, die damit beschäftigt sind, treten in einen Prozess ein, in dem sie sich selber eine Meinung darüber bilden müssen und Entscheidungen darüber fällen müssen, was das ist, was da gewesen ist. Meine Überlegungen zu einem in der westlichen Medienberichterstattung angelegten Trend zum Sensationalismus waren auch gedacht, um hiermit ein bisschen umgehen zu können. Die Fassungslosigkeit, die ein großer Teil der Bevölkerung angesichts dieser Ereignisse hat, wenn man sie in den Medien wiedergibt, widerspiegelt, führt zu hochgepuschten Überlegungen, die sich in der sozusagen europäisch-amerikanischen Medienberichterstattung, Fernseh-, Internetberichterstattung ausbreiten. Also wenn ich einen Bereich nehme, der überhaupt nicht in dem Sinn gefährlich ist, aber wo ich das ein wenig versucht habe, wie die Logik davon geht, und das sind die Debatten um die ungarische Verfassung und um die Attacke auf ungarische Philosophen in Ungarn selbst von der ungarischen Presse. Es hat 14 Tage lang alle entsprechend halbwegs einschlägigen Medien erfüllt. Das vielfältigt sich. Es gibt einen Multiplikationseffekt, es gibt einen Entrüstungseffekt, es gibt einen Bestürzungseffekt, einen Solidarisierungseffekt. Das war bei Unibrand in einem anderen Zusammenhang auch so. Das heißt, die Art und Weise, wie diese Berichterstattung funktioniert, hat selber etwas lawinenartig Uneingeschränktes. Und das prägt ganz offensichtlich die westliche Berichterstattung mehr als die japanische. Unter anderem deswegen, würde ich mal sagen, weil der japanische Staat die Informationen vor Ort hat und mit diesen Informationen vor Ort um vieles gezielter, man kann jetzt sagen restriktiver oder zensurierender oder vernünftiger umgeht. Das heißt, dort geht es ja sozusagen um Basic Facts, und mit diesen Basic Facts wird in Japan, sagen wir mal, sehr vorsichtig umgegangen, was sich die westlichen Berichterstattungen nicht an der Stelle zum Vorbild machen können, weil sie diese Basic Facts nicht haben und die quasi auf der Basis dieser Basic Facts dann mit den Spekulationen beginnen. Das heißt, ich glaube, dass an dieser Stelle sowohl aufgrund der japanischen politischen Struktur, aufgrund der Art und Weise, wie Atomkraft und Technik in das Gesellschaftssystem mit eingebaut ist, in dieses Natur- und Technikverständnis der Japaner. Das führt dazu, dass die Medien dort eine andere Reisegruppe bilden, sozusagen, die auch von vornherein, glaube ich, doch viel stärkeren Wert darauf legen, dass keine Panik entsteht, während die Bestürzung in Europa vergleichsweise ja auch abgeleitet und sekundär ist und ein bisschen dem Horror entspricht, den man hat, wenn man hört, dass in Amstetten eine Frau 10 Jahre lang im Keller eingesperrt worden ist. Das ist sozusagen ein Schauer, der einem über den Rücken läuft, aber nicht das, was die Nachbarn sich fragen müssen, wenn sie sich fragen, was war denn das, was da neben mir gewesen ist die ganzen 10 Jahre. Die Emotionalisierbarkeit, glaube ich, liegt nicht an den Medien, sondern die Emotionalisierbarkeit liegt an diesem Geheimnisumwobenen. Also ich habe schon jetzt mal von der Pest im Mittelalter geredet. Es gibt ja auch diese Stories von dem Ungeheuer, das sich irgendwo im Wald aufhält und nicht gesehen werden kann und nur hin und wieder unregelmäßigen Abständen kommt und Menschen frisst. Meine zugegebenermaßen ein bisschen fantasiebeflügelte Vorstellung im Zusammenhang mit Fukushima und Tschernobyl ist, das sind solche Ungeheuer. In diesen Kästen gibt es eine geheimnisvolle Kraft, die wir nicht wirklich ergründen können, vor der wir Angst haben und die uns sehr emotional werden lässt. Diese Emotionalisierung hängt, glaube ich, tatsächlich mit der Form dieser Energie eher zusammen als mit den Medien. Wenn dazu aber kommt, dass die Medien nicht entmythologisieren können, weil sie dort nicht hinkommen können, weil sie nichts wissen davon, weil sie sozusagen ständig sekundär davon abhängig sind und darum quasi gezwungen sind, praktisch die Storys zu erzählen. Also wenn ich nicht weiß, was wirklich in Monaco im Königshaus passiert ist und die Menschen sind aber interessiert daran, wer jetzt mit wem was tut, dann werde ich natürlich Gerüchte in die Welt setzen. Die Gerüchte, die ich in die Welt setze, diese Art von Bestärkung der Gerüchte, das gehört auf die Seite der Medien, aber dass es eine Geheimniskrämerei von Seiten des monarchischen Königshauses gibt, ist das, was das Ganze auch auslöst. Ich würde darauf so antworten, ich würde sagen, nichts garantiert, dass Medien Verantwortung übernehmen. Medien sind nicht eingesetzt wie die Bischofskonferenz oder wie die Überwachung der Flugsicherheit oder sowas ähnliches. Das sind also, Medien sind nicht etwas, was dem guten Zweck dienen soll und darum die Nachrichten entsprechend produzieren soll, die für das Allgemeinwohl günstig sind. Das klingt doch schon relativ stark nach Staatsfernsehen und nach etwas, was wir in unserer Gesellschaft so nicht haben wollen und nicht haben können. Also Medien, was allerdings stimmt, ist, dass Medien in dem Bereich der Verantwortung eine Funktion haben, eine Rolle spielen. Also ich würde jetzt nicht sagen, den Medien weisen wir den schwarzen Peter der Verantwortung zu und wenn ihr nicht verantwortungsvoll seid, dann zeigen wir den Finger auf euch und sagen, ihr seid die Bösen. Das ist schon ein größerer Zusammenhang. Aber man kann bewusst und verantwortungsvoll, ich würde das auf die Leute, die die Medien konsumieren, rübernehmen, man kann Entscheidungen treffen und man kann Urteile fällen und versuchen, die in Richtung Verantwortung gehen und die in Richtung davon gehen, dass man bestimmte Aktionen der Medien, bestimmte Trends der Medien kritisiert, ausgleicht, versucht zu bekämpfen und das jetzt nicht, weil die Medien böse oder sonst was sind, sondern weil die Medien hin und wieder einen verderblichen Einfluss haben können, den sie nicht haben sollten. Und verderblicher Einfluss heißt natürlich, ich habe eine Sicht der Welt, wie Dinge verarbeitet werden sollen, wie sie dargestellt werden sollen, wie sie richtig dargestellt werden sollen. Und diese Sicht der Dinge, für die stehe ich ein.
東京電力福島第一発電所の3号機は14日午前11時1分水素爆発を起こし原子炉建屋が吹き飛びました。原子力保安院は核能容器は出ました。
東京都福知県大臣。